Sie waren im Ort und standen vor dem kleinen Häuschen, in dem der Bäckerladen sich befand. Beinahe ohne es zu wissen, waren sie stehen geblieben, und ohne sich Rechenschaft davon zu geben, hatten sie mit ernsten und abwesenden Augen Erika, Ida, die Konsulin, Thomas und Gerda gebückt durch die lächerlich niedrige Ladentür verschwinden sehen. So vertieft waren sie in ihr Gespräch, obgleich sie bis jetzt nichts als überflüssige und alberne Dinge geredet hatten. Neben ihnen war ein Zaun, und daran lief ein langes, schmales Beet entlang, auf dem ein paar Reseden wuchsen und dessen lockere, schwarze Erde Frau Grünlich geneigten und etwas erhitzten Hauptes ungeheuer eifrig mit der Spitze ihres Sonnenschirms pflügte. Herr Permaneder, dessen grünes Hütchen mit dem Gemsbart in die Stirn geglitten war, stand dicht bei ihr und beteiligte sich hier und da vermittelst seines Spazierstockes an dem Umgraben des Beetes. Auch er ließ den Kopf hängen, aber seine kleinen, hellblauen, verquollenen Augen, die ganz blank geworden und sogar ein wenig gerötet waren, blickten von unten herauf mit einem Gemisch von Ergebenheit, Betrübtheit und Spannung zu ihr empor, und mit eben demselben Ausdruck überhing der ausgefranste Schnauzbart seinen Mund.
»Und da haben Sie jetzt wohl«, sagte er, »a damische Furcht vor der E. Und wollen's nimmer noch einmal versuchen, gelten's, ne, Frau Grünlich?«
»Wie ungeschickt«, dachte sie. »Das muss ich ja bestätigen.« Sie antwortete, »Ja, lieber Herr Permaneder, ich bekenne Ihnen offen, dass es mir schwerfallen würde, noch einmal jemandem mein Ja-Wort fürs Leben zu erteilen. Denn ich bin belehrt worden, wissen Sie, was für ein furchtbar ernster Entschluss das ist. Und dazu bedürfte es der festen Überzeugung, dass es sich um einen wirklich braven, einen edlen, einen herzensguten Mann handelt.« Hierauf erlaubte er sich die Frage, ob sie ihn für einen solchen Mann halte, worauf sie antwortete, »Ja, Herr Permaneder, dafür halte ich Sie.« Und dann folgten noch ganz wenige leise und kurze Worte, in denen das Verlöbnis enthalten war und für Herrn Permaneder die Erlaubnis, sich zu Hause an die Konsulin und Thomas zu wenden. Als die übrigen Mitglieder der Gesellschaft, bepackt mit mehreren großen Tüten voll Pfeffernüssen, wieder im Freien erschienen, ließ der Konsul seine Augen diskret über die Köpfe der beiden hinwegschweifen, denn sie waren in starker Verlegenheit. Herr Permaneder ohne Versuch, das zu verbergen, Toni unter der Maske einer fast majestätischen Würde. Man beeilte sich, den Wagen zu gewinnen, denn der Himmel hatte sich bedeckt und Tropfen fielen. Wie Toni angenommen, hatte ihr Bruder bald nach Herrn Permaneders Erscheinen genaue Erkundigungen über seine Lebensstellung eingezogen, die als Resultat ergeben hatten, dass X. Noppe und Company eine etwas beschränkte, aber durchaus solide Firma sei, die im gemeinsamen Wirken mit der Aktienbrauerei, der Herr Niederpauer als Direktor vorstand, einen hübschen Gewinn erzielte und dass im Verein mit Tonis 17.000 Koranttalern Herrn Permaneders Anteil für ein gutbürgerliches Zusammenleben ohne Luxus ausreichen würde. Die Konsulin war unterrichtet darüber, und in einem ausführlichen Gespräche zwischen ihr, Herrn Permaneder, Antonie und Thomas, welches gleich am Abend des Verlobungstages im Landschaftszimmer stattfand, wurden ohne Hindernis alle Fragen geregelt. Auch in Betreff der kleinen Erika, welche auf Tonis Wunsch und mit dem gerührten Einverständnis ihres Verlobten ebenfalls nach München übersiedeln sollte. Zwei Tage später reiste der Hopfenhändler ab, weil der Noppe sonst schimpfen tät. Aber schon im Monat Juli traf Frau Grünlich wiederum in seiner Vaterstadt mit ihm zusammen, gemeinsam mit Tom und Gerda, die sie für 4 oder 5 Wochen nach Bad Kreuth begleitete, während die Konsulin mit Erika und der Jungmann an der Ostsee verblieb. Übrigens hatten die beiden Paare in München bereits Gelegenheit, das Haus zu besichtigen, das Herr Permaneder in der Kaufingerstraße, ganz in der Nähe also der Niederpowers, anzukaufen im Begriffe war und dessen größten Teil er zu vermieten gedachte. Ein ganz merkwürdiges, altes Haus mit einer schmalen Treppe, die gleich hinter der Haustür schnurgerade und ohne Absatz und Biegung wie eine Himmelsleiter in den ersten Stock hinanführte, wo selbst man erst nach beiden Seiten über den Korridor zurückschreitend zu den nach vorn gelegenen Zimmern gelangte. Mitte August kehrte Toni nach Hause zurück, um sich während der nächsten Wochen der Sorge für ihre Aussteuer zu widmen. Vieles zwar war noch aus der Zeit ihrer ersten Ehe vorhanden, aber es musste durch Neuankäufe ergänzt werden. Und eines Tages langte aus Hamburg, woher manches bezogen ward, sogar ein Schlafrock an. Nicht mit Sammet freilich, sondern diesmal nur mit Tuchschleifen garniert. Zu vorgeschrittener Herbstzeit traf Herr Permaneder wieder in der Mengstraße ein. Man wollte die Sache nicht länger verzögern. Was die Hochzeitsfeierlichkeiten anging, so verliefen sie genau, wie Toni es erwartet und nicht anders gewünscht hatte. Es wurde nicht viel Aufhebens davon gemacht. »Lassen wir den Pomp«, sagte der Konsul. »Du bist wieder verheiratet und es ist ganz einfach, als hättest du niemals aufgehört, es zu sein.« Nur wenige Verlobungskarten waren versandt worden, dass aber Julchen Möllendorf, geborene Hagenström, eine erhalten hatte, dafür hatte Madame Grünlich gesorgt. Von einer Hochzeitsreise ward abgesehen, weil Herr Permaneder so erhitzt verabscheute und Toni, vor kurzem vom Sommeraufenthalt zurückgekehrt, schon die Reise nach München zu weit fand, und die Trauung, die diesmal nicht die Säulenhalle, sondern die Marienkirche zum Schauplatze hatte, fand in engem Familienkreise statt. Toni trug mit Würde die Orangeblüten statt der Myrten, und Hauptpastor Kölling predigte mit etwas schwächerer Stimme als ehemals, aber noch immer in starken Ausdrücken über Mäßigkeit. Christian kam von Hamburg, sehr elegant gekleidet und ein wenig angegriffen, aber lustig aussehend, erzählte, dass sein Geschäft mit Burmeister tipptopp sei, erklärte, dass Clotilde und er sich wohl erst da oben verheiraten würden, das heißt jeder für sich, und kam viel zu spät zur Kirche, weil er dem Club einen Besuch abgestattet hatte. Onkel Justus war sehr gerührt und zeigte sich so kulant wie stets, indem er den Neuvermählten einen außerordentlich schönen, schwersilbernen Tafelaufsatz verehrte. Er und seine Frau hungerten zu Hause beinahe, denn die schwache Mutter bezahlte dem längst enterbten und verstoßenen Jakob, der sich, wie verlautete, augenblicklich in Paris aufhielt, nach wie vor von ihrem Wirtschaftsgelde die Schulden. Die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße bemerkten, nun, hoffentlich hält es diesmal, wobei das Unangenehme der allgemeine Zweifel war, ob sie dies wirklich hofften. Sesemi Weichbrot jedoch erhob sich auf die Zehenspitzen, küsste ihren Zögling, die nunmehrige Frau Permaneder, mit leicht knallendem Geräusch auf die Stirn und sagte mit ihren herzlichsten Vokalen: »Sei glücklich, du gutes Kind!« 7. Gleich morgens um 8 Uhr, sobald er das Bett verlassen hatte, über die Wendeltreppe hinter der kleinen Pforte ins Souterrain hinabgestiegen war, ein Bad genommen und seinen Schlafrock wieder angelegt hatte, begann Konsul Buddenbrook, sich mit öffentlichen Dingen zu beschäftigen. Dann nämlich erschien, mit seinen roten Händen und seinem intelligenten Gesicht, mit einem Topfe warmen Wassers, den er sich aus der Küche geholt, und den übrigen Utensilien, Herr Wenzel, Barbier und Mitglied der Bürgerschaft, in der Badestube, und während der Konsul sich, zurückgebeugten Hauptes, in einem großen Lehnstuhle niederließ und Herr Wenzel Schaum zu schlagen begann, entspann sich fast immer ein Gespräch, das mit Nachtruhe und Witterung beginnend, alsbald zu Ereignissen in der großen Welt überging, sich hierauf mit intim städtischen Angelegenheiten beschäftigte und mit ganz eng geschäftlichen und familiären Gegenständen zu schließen pflegte. Dies alles zog die Prozedur sehr in die Länge, denn immer, wenn der Konsul sprach, musste Herr Wenzel das Messer von seinem Gesicht entfernen.
»Wohlgeruht, Herr Konsul?«
»Danke, Wenzel.
Gutes Wetter heute?«
»Frost und ein bisschen Schneenebel, Herr Konsul.
Vor der Jakobikirche haben die Jungs schon wieder eine Schleißerbahn. 10 Meter lang, dass ich beinahe hingeschlagen wäre, als ich vom Bürgermeister kam. Hol sie, der Düvel!«
»Schon Zeitungen gesehen?«
»Die Anzeigen und die Hamburger Nachrichten, ja. Nichts als Orsini-Bomben. Schauderhaft. Auf dem Weg in die Oper. Eine nette Gesellschaft da drüben.
Na, es hat nichts zu bedeuten, denke ich. Mit dem Volke hat das nichts zu tun. Und der Effekt ist nun bloß, dass die Polizei und der Druck auf die Presse und all das verdoppelt wird. Er ist auf seiner Hut. Ja, es ist eine ewige Unruhe, das muss wahr sein. Denn er ist immer auf Unternehmungen angewiesen, um sich zu halten. Aber meinen Respekt hat er, ganz einerlei. Mit den Traditionen kann man wenigstens kein Dusak sein, wie Mamsel Jungmann sagt. Und das mit der Bäckereikasse und den billigen Brotpreisen zum Beispiel hat mir wahrhaftig imponiert. Er tut ohne Zweifel eine Menge fürs Volk.
Tja, das sagte Herr Kistenmarker vorhin auch schon.
Stefan? Wir sprachen gestern darüber.
Und mit Friedrich Wilhelm von Preußen, das steht schlimm, Herr Konsul. Das wird nichts mehr. Man sagt schon, dass der Prinz endgültig Regent werden soll.
Oh, darauf muss man gespannt sein. Er hat sich schon jetzt als ein liberaler Kopf gezeigt, dieser Wilhelm, und steht sicher der Konstitution nicht mit dem geheimen Ekel seines Bruders gegenüber. Es ist doch am Ende nur der Gram, der ihn aufreibt, den armen Mann.
Was Neues aus Kopenhagen?
Gar nichts, Herr Konsul.
Sie wollen nicht. Da hat der Bund gut erklären, dass die Gesamtverfassung für Holstein und Lauenburg rechtswidrig ist. Sie sind da oben ganz einfach nicht dafür zu haben, sie aufzuheben.
Tja, es ist ganz unerhört, Wenzel. Sie fordern den Bundestag ja zur Exekution heraus. Und wenn er ein bisschen alerter wäre? Ach ja, diese Dänen. Ich erinnere mich lebhaft, wie ich mich schon als ganz kleiner Junge beständig über einen Gesangvers ärgerte, der anfing: Gib mir, gib allen denen, die sich von Herzen sehnen. Wobei ich denen im Geiste immer mit Ä schrieb und nicht begriff, dass der Herrgott auch den Dänen irgendetwas geben sollte. Sehen Sie sich mit der spröden Stelle vor, Wenzel, Sie lachen. Nun, und jetzt wieder mit unserer direkten Hamburger Eisenbahn. Das hat schon diplomatische Kämpfe gekostet und wird noch welche kosten, bis Sie in Kopenhagen die Konzession geben.
Tja, Herr Konsul, und das Dumme ist, dass die Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft und genau besehen ganz Holstein dagegen ist. Das sagte Bürgermeister Dr. Överdiek vorhin auch schon. Sie haben eine verfluchte Angst für den Aufschwung von Kiel.
Versteht sich, Wenzel. Solche neue Verbindung zwischen Ost- und Nordsee. Und Sie sollen sehen, die Altona-Kieler wird nicht aufhören zu intrigieren. Sie sind imstande, eine Konkurrenzbahn zu bauen. Ostholsteinisch, Neumünster, Neustadt, ja, das ist nicht ausgeschlossen. Aber wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Und direkte Fahrt nach Hamburg müssen wir haben.
Herr Konsul, nehmen sich der Sache warm an.
Tja, soweit das in meinen Kräften steht und soweit mein bisschen Einfluss reicht. Ich interessiere mich für unsere Eisenbahnpolitik. Und das ist Tradition bei uns. Denn mein Vater hat schon seit 1951 dem Vorstand der Büchner Bahn angehört. Und daran liegt es denn wohl auch, dass ich mit meinen 32 Jahren hineingewählt bin. Meine Verdienste sind ja noch nicht beträchtlich.
Oh, Herr Konsul, nach Herrn Konsuls Rede damals in der Bürgerschaft?
Ja, damit habe ich wohl etwas Eindruck gemacht. Und der gute Wille ist jedenfalls vorhanden. Ich kann nur dankbar sein, wissen Sie, dass mein Vater, Großvater und Urgroßvater mir die Wege geebnet haben. Und dass viel von dem Vertrauen und dem Ansehen, das Sie sich in der Stadt erworben haben, ohne weiteres auf mich übertragen wird. Denn sonst könnte ich mich gar nicht so regen. Was hat zum Beispiel nach 48 und zu Anfang dieses Jahrzehnts mein Vater nicht alles für die Reformation unseres Postwesens getan? Denken Sie mal, Wenzel, wie er in der Bürgerschaft gemahnt hat, die Hamburger Diligenzen mit der Post zu vereinigen. Und wie er anno 50 beim Senate, der damals ganz unverantwortlich langsam war, mit immer neuen Anträgen zum Anschluss an den deutsch-österreichischen Postverein getrieben hat. Wenn wir jetzt einen niedrigen Portosatz für Briefe haben und die Kreuzbandsendungen und die Freimarken und Briefkasten und die telegrafischen Verbindungen mit Berlin und Travemünde, er ist nicht der Letzte, dem wir dafür zu danken haben. Und wenn er und ein paar andere Leute den Senat nicht immer wieder gedrängt hätten, So wären wir wohl ewig hinter der dänischen und der Turn- und Taxischen Post zurückgeblieben. Nun, und wenn ich jetzt in solchen Sachen meine Meinung sage, so hört man darauf.
Das weiß Gott, Herr Konsul.
Da sagen Herr Konsul ein wahres Wort.
Und was die Hamburger Bahn betrifft, das ist keine 3 Tage her, dass Bürgermeister Dr. Överdiek zu mir gesagt hat, wenn wir erst so weit sind, dass wir in Hamburg ein geeignetes Terrain für den Bahnhof ankaufen können, dann schicken wir Konsul Buddenbrook mit. Konsul Buddenbrook ist bei solchen Verhandlungen besser zu gebrauchen als mancher Jurist. Das waren seine Worte.
Na, das ist mir sehr schmeichelhaft, Wenzel. Aber geben Sie da überm Kinn noch ein bisschen Schaum. Das muss da noch sauberer werden.
Tja, kurz und gut, wir müssen uns regen.
Nichts gegen Överdiek, aber er ist eben bei Jahren. Und wenn ich Bürgermeister wäre, so ginge alles ein wenig schneller, meine ich. Ich kann nicht sagen, welche Genugtuung ich empfinde, dass nun die Arbeiten für die Gasbeleuchtung begonnen haben und endlich die fatalen Öllampen mit ihren Ketten verschwinden. Ich darf mir gestehen, dass ich auch nicht ganz unbeteiligt an diesem Erfolge bin.
Ach, was gibt es nicht noch alles zu tun?
Denn, Wenzel, die Zeiten ändern sich. Und wir haben eine Menge von Verpflichtungen gegen die neue Zeit.
Wenn ich an meine erste Jugend denke.
Sie wissen besser als ich, wie es damals bei uns aussah. Die Straßen ohne Trottoirs und zwischen den Pflastersteinen fußhoher Graswuchs und die Häuser mit Vorbauten und Beischlägen und Bänken. Und unsere Bauten aus dem Mittelalter waren durch Anbauten verhässlicht und bröckelten nur so herunter. Denn die einzelnen Leute hatten wohl Geld und niemand hungerte, aber der Staat hatte gar nichts. Und alles wurstelte so weiter, wie mein Schwager Permaneder sagt. Und an Reparaturen war nicht zu denken.
Das waren ganz behäbige und glückliche Generationen damals.
Und der Intimus meines Großvaters, wissen Sie, der gute Jean-Jacques Hofstede spazierte umher und übersetzte kleine unanständige Gedichte aus dem Französischen.
Aber beständig so weiter konnte es nicht gehen.
Es hat sich vieles geändert und wird sich noch immer mehr ändern müssen. Wir haben nicht mehr 37.000 Einwohner, sondern schon über 50, wie Sie wissen. Und der Charakter der Stadt ändert sich. Da haben wir Neubauten und die Vorstädte, die sich ausdehnen, und gute Straßen und können die Denkmäler aus unserer großen Zeit restaurieren. Aber das ist am Ende bloß äußerlich.
Das meiste vom Wichtigsten steht noch aus, mein lieber Wenzel.
Und nun bin ich wieder bei dem Ceterum Censeo meines seligen Vaters angelangt, der Zollverein, Wenzel. Wir müssen in den Zollverein, das sollte gar keine Frage mehr sein. Und Sie müssen mir alle helfen, wenn ich dafür kämpfe. Als Kaufmann, glauben Sie mir, weiß ich da besser Bescheid als unsere Diplomaten. Und die Angst, an Selbstständigkeit und Freiheit einzubüßen, ist lächerlich in diesem Falle. Das Inland, die Mecklenburg und Schleswig-Holstein würde sich uns erschließen. Und das ist umso wünschenswerter, als wir den Verkehr mit dem Norden nicht mehr so vollständig beherrschen wie früher.
Genug. Bitte das Handtuch, Wenzel.
Schloss der Konsul. Und wenn dann noch über den augenblicklichen Kurs des Roggens ein Wort gesagt worden war, der auf 55 Taler stehe und noch immer verflucht zum Fallen inkliniere, wenn vielleicht noch eine Bemerkung über irgendein Familienereignis in der Stadt gefallen war, so verschwand Herr Wenzel durch das Souterrain, um auf der Straße sein blankes Schaumgefäß aufs Pflaster zu entleeren, und der Konsul stieg über die Wendeltreppe ins Schlafzimmer hinauf, wo er Gerda, die unterdessen erwacht war, auf die Stirn küsste und sich ankleidete. Diese kleinen Morgengespräche mit dem aufgeweckten Barbier bildeten die Einleitung zu den lebhaftesten und tätigsten Tagen, über und über ausgefüllt mit Denken, Reden, Handeln, Schreiben, Berechnen, hin- und wiedergehen. Dank seinen Reisen, seinen Kenntnissen, seinen Interessen war Thomas Buddenbrook in seiner Umgebung der am wenigsten bürgerlich beschränkte Kopf. Und sicherlich war er der Erste, die Enge und Kleinheit der Verhältnisse zu empfinden, in denen er sich bewegte. Aber draußen in seinem weiteren Vaterlande war auf den Aufschwung des öffentlichen Lebens, den die Revolutionsjahre gebracht hatten, eine Periode der Erschlaffung, des Stillstandes und der Umkehr gefolgt, zu öde, um einen lebendigen Sinn zu beschäftigen, und so besaß er den Geist genug, um den Spruch von der bloß symbolischen Bedeutung alles menschlichen Tuns zu seiner Lieblingswahrheit zu machen und alles, was an Wollen, Können, Enthusiasmus und aktivem Schwung sein eigen war, in den Dienst des kleinen Gemeinwesens zu stellen, in dessen Bezirk sein Name zu den ersten gehörte, sowie in den Dienst dieses Namens und des Firmenschildes, das er ererbt. Geist genug, seinen Ehrgeiz, es im Kleinen zu Größe und Macht zu bringen, gleichzeitig zu belächeln und ernst zu nehmen. Kaum hatte er, von Anton bedient, im Speisezimmer das Frühstück genommen, so machte er Straßentoilette und begab sich in sein Comptoir an der Mengstraße. Er verweilte dort nicht viel länger als eine Stunde. Er schrieb 2 oder 3 dringende Briefe und Telegramme, erteilte diese oder jene Weisung, gab gleichsam dem großen Triebrade des Geschäftes einen kleinen Stoß und überließ dann die Überwachung des Fortganges dem bedächtigen Seitenblick des Herrn Markus. Er zeigte sich und sprach in Sitzungen und Versammlungen, verweilte an der Börse unter den gotischen Arkaden am Marktplatz, tat Inspektionsgänge an den Hafen, in die Speicher, verhandelte als Reeder mit Kapitänen. Und es folgten, unterbrochen nur durch ein flüchtiges Frühstück mit der alten Konsulin und das Mittagessen mit Gerda, nach welchem er eine halbe Stunde auf dem Divan mit einer Zigarre und der Zeitung verbrachte, bis in den Abend hinein eine Menge von Arbeiten. Handelte es sich nun um sein eigenes Geschäft oder um Zoll, Steuer, Bau, Eisenbahn, Post, Armenpflege? Auch in Gebiete, die ihm eigentlich fern lagen und in der Regel den Gelehrten zustanden, verschaffte er sich Einsicht, und besonders in Finanzangelegenheiten bewies er rasch eine glänzende Begabung. Er hütete sich, das gesellige Leben zu vernachlässigen. Zwar ließ in dieser Beziehung seine Pünktlichkeit zu wünschen übrig, und beständig erst in der letzten Sekunde, wenn seine Gattin in großer Toilette und der Wagen unten schon eine halbe Stunde gewartet hatten, erschien er mit einem »Pardon, Gerda« Geschäfte, um sich hastig in den Frack zu werfen. Aber an Ort und Stelle, bei Diners, Bällen und Abendgesellschaften, verstand er es doch, ein lebhaftes Interesse an den Tag zu legen, sich als liebenswürdigen Causeur zu zeigen. Und er und seine Gattin standen den anderen reichen Häusern an Repräsentation nicht nach. Seine Küche, sein Keller galten für tipptopp. Er war als verbindlicher, aufmerksamer und umsichtiger Gastgeber geschätzt. Und der Witz seiner Toaste erhob sich über das Durchschnittsniveau. Stille Abende aber verbrachte er in Gerdas Gesellschaft, indem er rauchend ihrem Geigenspiel lauschte oder ein Buch mit ihr las, deutsche, französische und russische Erzählungen, die sie auswählte. So arbeitete er und zwang den Erfolg, denn sein Ansehen wuchs in der Stadt, und trotz der Kapitalsentziehungen durch Christians Etablierung und Tonis zweite Heirat hatte die Firma vortreffliche Jahre. Bei alledem aber gab es manches, was für Stunden seinen Mut lähmte, die Elastizität seines Geistes beeinträchtigte, seine Stimmung trübte. Da war Christian in Hamburg, dessen Sozius, Herr Burmeister, im Frühling dieses Jahres 58 ganz plötzlich einem Schlaganfalle erlag. Seine Erben entzogen der Firma das Kapital des Verstorbenen, und der Konsul widerriet es seinem Bruder dringend, sie mit seinen eigenen Mitteln fortzuführen, denn er wisse wohl, wie schwer es sei, ein größer zugeschnittenes Geschäft mit plötzlich stark vermindertem Kapital zu halten. Aber Christian drang auf die Fortdauer seiner Selbstständigkeit. Er übernahm Aktiva und Passiva von HCF Burmeister und Kompanie und Unannehmlichkeiten standen zu befürchten. Da war ferner des Konsuls Schwester Clara in Riga. Dass ihre Ehe mit dem Pastor Tiburtius ohne Kindersegen geblieben war, mochte hingehen, denn Clara Buddenbrook hatte sich niemals Kinder gewünscht und besaß ohne Zweifel höchst wenig mütterliches Talent. Aber ihre Gesundheit ließ, ihren und ihres Mannes Briefen zufolge, allzu viel zu wünschen übrig, und die Gehirnschmerzen, an denen sie schon als junges Mädchen gelitten, traten, so hieß es, neuerdings periodisch in fast unerträglichem Grade auf. Das war beunruhigend. Eine dritte Sorge aber bestand darin, dass auch hier, an Ort und Stelle selbst, für das Fortleben des Familiennamens noch immer keine Sicherheit gegeben war. Gerda behandelte diese Frage mit einem souveränen Gleichmut, der einer degutierten Ablehnung äußerst nahe kam. Thomas verschwieg seinen Kummer. Die alte Konsulin aber nahm die Sache in die Hand und zog Grabow beiseite. »Doktor, unter uns, da muss endlich etwas geschehen, nicht wahr? Ein bisschen Bergluft in Kreut und ein bisschen Seeluft in Glücksburg oder Travemünde scheint da nicht anzuschlagen. Was meinen Sie?« Und Grabow, weil sein angenehmes Rezept, strenge Diät, ein wenig Taube, ein wenig Franzbrot, in diesem Falle doch wohl wieder einmal nicht energisch genug eingegriffen haben würde, verordnete Pyrmont und Schlangenbad. Das waren drei Bedenken. Und Toni? Arme Toni.